NDR Info. Themen des Tages.
Russland steht kurz vor einer großen diplomatischen Belohnung für seinen Überfall des Nachbarn Ukraine. Die USA sind zu immensen Zugeständnissen an Moskau bereit und geben sich verärgert, dass Kiew nicht kapitulieren will. Präsident Selenskyj suchte heute Rückhalt in Südafrika. Aber wer kann ihm und der Bevölkerung des Landes jetzt noch helfen? Das Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Der neue rot-grüne Senat in Hamburg, ein neuer Wirtschaftsminister in Hannover und der scheidende Bundeswirtschaftsminister Habeck hinterlässt der neuen Regierung die Aussicht auf ein Nullwachstum. Auch darum geht es in den kommenden gut 25 Minuten. Volodymyr Selenskyj scheut nicht die Extrameile, wenn es darum geht, Verbündete zu suchen und zu finden. Südafrika gab sich betont neutral im Umgang mit Russlands Krieg in der Ukraine. Die Regierung in Johannesburg geriet aber zuletzt selbst mit den USA politisch über Kreuz, unter anderem beim Thema Nahe Osten. Sein Besuch in Südafrika muss Selenskyj aber vorzeitig abbrechen, weil zu Hause die ukrainische Hauptstadt Kiew heftig unter tödliches Feuer geriet. Stefan Überbach aus Johannesburg.
Keine Hymnen, keine militärischen Ehren, keine unterschriftsreifen Verträge. Die erste Südafrika-Reise des ukrainischen Präsidenten gilt ausdrücklich als reiner Arbeitsbesuch. Und der fällt kürzer aus als geplant. Nach den massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf Kiew hat Volodymyr Selenskyj einen Teil seines Programms abgesagt, um nach dem Treffen mit Südafrikas Staatschef in die Ukraine zurückzukehren. Solche Angriffe gibt es zwar immer wieder, aber diesmal wurden 215 Drohnen und Raketen abgefeuert auf die Zivilbevölkerung, auf die Infrastruktur. Das ist eine der ungeheuerlichsten Attacken in diesem Krieg. Auch Gastgeber Cyril Ramaphosa nennt die jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine entsetzlich und furchtbar. Dieser Krieg müsse so schnell wie möglich enden und sein Land wolle dabei helfen.
South Africa stands ready.
Südafrika unterstützt alle internationalen und glaubwürdigen Bemühungen, einen gerechten, umfassenden und nachhaltigen Frieden zu erreichen. Als amtierender Vorsitzender in der G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer will sich Südafrikas Präsident weltweit für ein Ende der bewaffneten Konflikte einsetzen, auch in der Ukraine. Dabei sieht er sich als neutraler Vermittler. Mit Russlands Staatschef Putin hatte Ramaphosa Anfang der Woche telefoniert, mit US-Präsident Trump unmittelbar vor dem Selenskyj-Besuch. Der erste Schritt auf dem Weg hin zu einem Frieden muss eine dauerhafte Feuerpause ohne Vorbedingungen sein. Darin ist er sich mit seinem ukrainischen Amtskollegen einig und verweist auf die Erfahrungen Südafrikas bei der Überwindung der Apartheid. Wenn es etwas gibt, das uns die Geschichte gelehrt hat, dann ist es, dass Diplomatie und Dialog mächtiger sind als jede Waffe.
Are more powerful than any weapon.
Der ukrainische Präsident bekräftigt in Pretoria seine Bereitschaft zu einer Feuerpause, erhofft sich dabei aber mehr Druck aus Washington auf die russische Führung. Ob er dazu bereit sei, die Krim und andere Gebiete an Russland abzutreten, so wie das der sogenannte Friedensplan der US-Regierung angeblich vorsieht, fragt ein Reporter. Aus Kiew hieß es dazu schon, man wolle verhandeln, aber nicht kapitulieren. Volodymyr Selenskyj sieht das genauso. Sie haben mich nach möglichen Gebietsabtretungen gefragt. Nun, wichtig ist es zu wissen, dass die USA eine Vision präsentiert haben. Über die wurde gestern in London gesprochen, mit unseren Leuten, mit den Europäern. Dabei ist ein neues Dokument entstanden, das jetzt, denke ich, bei Präsident Trump auf dem Schreibtisch liegt. Aber was gegen unsere Werte oder unsere Verfassung verstößt, kann kein Teil einer solchen Vereinbarung sein. Die erste Afrika-Reise des ukrainischen Staatsoberhaupts soll auch dabei helfen, den wachsenden Einfluss Russlands auf dem Kontinent zu begrenzen. Die Zahl ihrer Botschaften in afrikanischen Ländern hat die Ukraine bereits auf 20 verdoppelt. Die Zusammenarbeit mit Südafrika will Kiew ausbauen, etwa in den Bereichen Handel, Landwirtschaft und Energie. Selenskyjs Pretoria-Besuch dürfte in Moskau daher nicht besonders gut ankommen, glaubt der Politologe Dirk Kotzi von der Universität Pretoria. Er sagte dem Nachrichtenkanal ENCA:
"This is something which the Ukrainians can use."
Die Ukrainer können dieses Treffen nutzen, um in in den anstehenden Verhandlungen zu zeigen, dass sie auch anderswo Unterstützung haben, dass es in Afrika für sie offene Türen gibt. Für Russland ist das eher ein Rückschlag.
Stefan Überbach berichtete aus Südafrika. US-Präsident Trump hat Russland heute aufgefordert, die Raketenangriffe auf die Ukraine einzustellen. Er reagiert damit auf den jüngsten Beschuss der Hauptstadt Kiew, bei dem mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen sind und mehr als 70 verletzt wurden. Jan Busche fasst die Trump-Äußerungen und weitere Reaktionen zusammen.
Wladimir, stopp, so hat es Trump in Online-Diensten geschrieben und ergänzt, er sei nicht glücklich über die russischen Angriffe auf Kiew. Diese seien nicht notwendig und erfolgten mit einem sehr schlechten Timing. Jede Woche würden 5000 Soldaten in dem Krieg getötet. Wichtig sei es jetzt, ein Friedensabkommen fertigzustellen. Heute früh hatte der US-Präsident erklärt, eine Einigung mit Russland über ein Waffenstillstandsabkommen sei quasi erreicht. Jetzt müsse noch die Ukraine zustimmen. Der US-Plan für eine Waffenruhe sieht unter anderem vor, die Halbinsel Krim als russisches Territorium anzuerkennen. Weil der ukrainische Präsident Selenskyj dies als nicht verhandelbar bezeichnet, hatte Trump gestern verärgert reagiert. Solche Äußerungen von Selenskyj machten es so schwierig, den Krieg beizulegen, schrieb der US-Präsident. Aus der Europäischen Union gibt es dagegen Rückendeckung für Selenskyj. Die EU-Außenbeauftragte Kallas bezeichnet Russland als das wahre Hindernis. Der Luftangriff auf Kiew in der vergangenen Nacht belege dies. Und auch aus der deutschen Politik gibt es Kritik am Vorgehen Donald Trumps. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter nannte den US-Waffenruheplan eine Kapitulationsurkunde der Ukraine. Weder Europa noch die Ukraine könnten zustimmen, weil dann die europäische Sicherheit erst recht gefährdet wäre. Linken-Chef Van Aken kritisierte im Spiegel, das seien keine Friedensverhandlungen der USA, sondern ein Deal mit Putin. BSW-Chefin Wagenknecht hält die Kritik dagegen für übertrieben und spricht von einer echten Chance auf dem Weg zu einem Verhandlungsfrieden.
Am Nachmittag habe ich über diplomatische und militärische Entwicklungen und die Ratio der US-amerikanischen Weltpolitik mit Dr. Christian Mölling gesprochen, Senior Advisor beim European Policy Center in Brüssel. Lohnt sich für die Ukraine, lohnt sich für die Europäer ein Blick auf Trumps sogenannten Friedensplan oder ist er nur die Fortsetzung des Kriegs gegen die Ukraine mit anderen Mitteln?
Der Blick darauf lohnt sich auf alle Fälle, denn er erzählt ja etwas darüber, was Donald Trump bereit ist zu opfern, damit er endlich das, was er schon vor seiner Inauguration versprochen hat, nämlich, dass er Frieden machen will und zusätzlich auch noch einen Deal machen will über Rohstoffe, dass er das bekommt. Und das ist natürlich relativ viel, was er der Ukraine abverlangt. Und nicht relativ viel, das ist sehr viel und ist außerhalb dessen, was die Ukraine eigentlich akzeptieren kann. Aber es liegt natürlich voll in dem Bereich, was Moskau sich wünscht. Und da liegt es sehr nah, dass Trump bereit ist, hier dem Kreml mehr zu helfen als der Ukraine.
Gibt es Elemente, die zumindest erfolgversprechend wären mit Blick auf eine Langfristigkeit? Oder geht es bestenfalls um ein Minsk III? Und wer sollte und könnte das dann absichern?
Russland hat nochmal sehr klar gesagt, dass es Truppen aus NATO-Staaten nicht akzeptieren würde. Also die Frage, wie wird das eigentlich abgesichert, die ist überhaupt nicht gelöst. Von daher ist sozusagen auch das Papier eigentlich nichts wert, weil die Implementierung gar nicht funktioniert. Ich glaube, wir sind aber auch im falschen Bild unterwegs. Wir denken hier zurzeit, dass die USA der Honest Broker wären, also der sozusagen versucht, hier wirklich Frieden zu stiften. Nee, die Amerikaner haben ein Eigeninteresse oder die amerikanische Regierung, Donald Trump persönlich, hat ein Eigeninteresse. Das hat er auch mehrfach kundgetan. Und deswegen versucht er auch für sich aus der ganzen Sache was rauszuholen. Er ist bereit, hier ein Geschäft zu Lasten eines Dritten zu machen, der mit am Tisch sitzt. Und das ist die Ukraine.
Und sie ist auch schon als Schuldiger markiert, wenn es nicht klappt, weil es schwieriger sei, Selenskyj zu überzeugen als Putin, logisch bei dieser Agenda. Aber was geschieht, wenn das Weiße Haus dann in Tagen oder Wochen sagt, die Ukrainer wollen keinen Frieden, die wollen, dass wir ihnen einen aussichtslosen Kampf zu kämpfen helfen, damit ist jetzt aber Schluss. Wie geht's dann weiter? Verliert die Ukraine den Krieg dann auch nur langsamer? Oder ist auch Russland im Grunde am Ende mit den Kräften?
Das ist eine Frage, die uns ja in den letzten 3 Jahren immer wieder beschäftigt hat. Wie stark sind noch die Reserven, die Ressourcen? Der wesentliche Unterschied ist ja, dass die Ukraine quasi diesen Krieg weiterkämpfen muss für ihr eigenes Überleben. In diesem Fall, es wird, wenn die Amerikaner alle Unterstützung einstellen, dann wird es sehr viel schwieriger. Dann ist die Frage, was die Europäer jetzt im Hintergrund schon vorbereitet haben, wie weit man die Ukrainer unterstützen kann. Und da ist der wesentliche Punkt, neben der Munition, die man jeden Tag zu Zehntausenden braucht, die Frage der Information. Nämlich das, was die Amerikaner gezeigt haben, ist, wenn ihre Informationen nicht mehr da sind, dann sind die Ukrainer, ich will nicht sagen komplett blind und taub, aber es fällt ihnen sehr viel schwerer, die russischen Kräfte aufzuklären und gegen sie vorzugehen.
Welche Ratio oder Irratio erkennen Sie nach 100 Tagen Trump 2? Einerseits zieht man sich aus der Welt überall zurück, Entwicklungshilfe wird gestrichen, das State Department wird personell zusammengestrichen, es folgen wahrscheinlich auch Truppenabzüge, auch aus Europa. Das sieht nach Isolationismus aus. Andererseits mischt man sich in Wahlen und Diskussionen in Europa ein oder man macht gerade Indien Avancen für vertiefte Kooperation, obwohl einen das ja auch wieder in Konflikt mit Russland bringen würde. Sehen Sie einen konsistenten Plan oder eine Philosophie?
Eine geschätzte Kollegin hat mal gesagt, there is no method to madness, also es gibt sozusagen keine Methode, wenn man in dieser verrückten Welt unterwegs ist, und ich glaube, das sieht man hier. Ja, also wir haben, auch wenn wir jetzt 100 Tage haben, eben genau das Problem, dass wir keine Konsistenz erkennen können. Sie ist wahrscheinlich auch gar nicht da, denn es gibt so viel Widersprüchliches, sodass man auch sagen kann, auch der Isolationismus ist als einzelne Erklärungsschablone nicht ausreichend, um das zu verstehen, was da passiert. Also offensichtlich gibt es hier nochmal dann die Ausreißer, die wir sehen im Blick auf die Unterstützung Israels, der Kampf gegen die Houthis, den die Amerikaner angetreten haben, wo man sich sogar überlegen kann, ob damit sie im Grunde genommen möglicherweise sogar in den nächsten Krieg reinschlittern. Ja. Also das sind alles Dinge, wo man wirklich nur sorgenvoll gucken kann und auch keine Verlässlichkeit für eine positive oder auch negative Prognose eigentlich hat. Die USA als ein wichtiger oder der wichtigste Machtfaktor auf dieser Welt fallen als Fixstern für eine bestimmte Richtung komplett aus.
Und dann stoßen wir ja noch an den Megakonflikt USA versus China, der jetzt zumindest ökonomisch gesucht wurde und der Kampf begonnen wurde. Aber gewinnt man den ohne Verbündete von Europa über Südkorea und Japan bis Australien?
Ich glaube nicht. Es zeigt sich eine andere Plattitüde, nämlich die Welt ist rund. Sie haben es eben nicht nur mit einem Akteur zu tun, sondern sie haben es mit ganz vielen zu tun. Russland hat sich mit China verbündet, Iran spielt eine Rolle darin, Nordkorea. Das heißt, die USA stehen eben nicht einem nur gegenüber und müssen den in Schach halten, sondern es sind ganz, ganz viele. Und gleichzeitig ist es so, dass die amerikanische Macht schon seit Jahren und Jahrzehnten sinkt. Das heißt, man wäre eigentlich auf mehr Alliierte angewiesen. Die stößt man aber gerade reihenweise vor den Kopf. Es kann sein, dass dahinter immer noch die Rationalität steht, schwieriges Wort in dem Kontext, dass man tatsächlich sich aus allem zurückziehen kann, auch Produktion für wichtige Güter in die USA zurückverlagert und dann sozusagen eine große Insel ist. Ich glaube aber, dass das eine Interpretation ist, wo man sagen muss, die Globalisierung lässt sich nicht quasi in die Eierschale zurücktun. Das ist eine Sache, wo der Geist aus der Flasche ist und die Amerikaner sich nicht auf ihren Kontinent zurückziehen können.
Dr. Christian Mölling, Politikwissenschaftler beim European Policy Center in Brüssel.
NDR Info. Die Meinung.
Geht es eben nicht ohne die USA, und die Europäer müssen nehmen, was da kommt aus Washington, auch in der Ukraine Diplomatie, oder geht es in Europa nicht ohne Europa? Und von Warschau über Berlin und Paris bis London braucht es mehr Selbstbewusstsein? Der Kommentar von Andreas Meyer-Feist.
Frieden, ja, längst überfällig in der Ukraine. Ein Plan, ja, der ist bitter nötig. Aber das, was Donald Trump will, ist weder ein Plan noch friedenstauglich. Ohne Europas Hilfe läuft das ohnehin alles ins Leere. Was auch der US-Präsident wissen dürfte. Deshalb ist die eigentliche Botschaft dahinter umso wichtiger. Das, was die amerikanische Regierung ausdrückt, indem sie völlig Unrealistisches verbreitet. Die eigentliche Botschaft ist, wir überlassen das Feld anderen. Oder, um die Worte des US-Präsidenten zu benutzen, dazwischen liegt ein schöner, großer Ozean. Für Europa bedeutet das, es braucht eine neue gemeinsame Identität und neue Strukturen des Handelns, um das Machtvakuum zu füllen. Denn die berühmte, viel zitierte transatlantische Politik ist vorerst suspendiert. Sie wird so nie mehr wiederkommen. Es geht dabei um mehr als um die Ukraine, sondern um einen umfassenden Begriff von Sicherheit für Europa, die Putin bewusst in Frage stellt. und dies umso aggressiver tun wird, je mehr sich die USA aus allem herausziehen. Für die EU brechen schwierige Zeiten an. Die EU bietet keine passende Struktur. Und die NATO ist nur eine Hülle, wenn ihre Mitglieder nicht mehr durch die gleichen Werte verbunden sind. Bleibt also viel Raum für neue Allianzen. Die Koalition der Willigen, in der Frankreich und Großbritannien vorne dran sind, ist der Anfang. Auch Deutschland muss hier vorne mitmischen. Am Ende muss es eine zutiefst europäische Koalition sein, in der das gemeinsame Interesse zählt und auch gelebt werden kann. Wenn Putin Frieden wollte, hätte er keine Raketen auf Kiew abfeuern lassen. Amerika hatte alle Werkzeuge, um Druck auszuüben und sie nicht genutzt. Nun liegt die Verantwortung anderswo. Europa darf davor nicht zurückschrecken, sondern muss etwas draus machen.
Die Meinung von Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist in den NDR-Info-Themen des Tages. Einer der letzten Termine des scheidenden Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck war die Präsentation der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung. Dass der Konjunkturausblick einer Exportnation unter dem Eindruck der Zoll- und Handelskonflikte und Kriege rund um den Globus trüber als vor Donald Trumps Amtsantritt ausfallen würde, war klar. Dass der deutschen Wirtschaft nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch der Energiepreisschock nach dem russischen Krieg und den Sanktionen in den Knochen steckt, klar. Aber die Aussicht auf null Wachstum in diesem Jahr ist eine Hypothek für die neue Regierung. Hans-Joachim Viehweger hat Habeck zugehört.
18 Mal trat Robert Habeck als Wirtschaftsminister in der Bundespressekonferenz auf. Mal mit kritischen Ansagen.
Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd.
Mal mit dem Appell zur Zuversicht.
Die Frage ist, gehen wir die Probleme mit hängenden Ohren und gesenkten Schultern an oder mit einem geraden Rücken und einer aufrechten Haltung und mit dem Willen und der Zuversicht, sie zu lösen.
Es sind Jahre, in denen der Grünen-Politiker gerne große Linien zeichnet, sich aber dann auch im Klein-Klein des Heizungsgesetzes verliert und in der positive Prognosen fast nie Bestand haben.
Wir verlassen das Tal und dann geht es wieder aufwärts.
Doch noch einmal muss Habeck an diesem Tag eine Prognose nach unten korrigieren. Die Prognose für dieses Jahr wird auf 0,0% gesenkt. Er begründet dies mit den Belastungen der stark exportorientierten deutschen Wirtschaft.
Wie stark sie ist, das wollte ich Ihnen einmal auf einer Grafik verdeutlichen. Ja, ich habe mir gedacht, Sie sind enttäuscht, wenn ich es nicht tue. Deswegen habe ich nochmal das mitgenommen.
Das kennen die lachenden Journalisten schon. Wie bei fast jeder Pressekonferenz zieht Habeck eine Grafik hervor, diesmal mit Daten zum Außenhandel. Der Moment wegen der Probleme mit China und der Unsicherheiten wegen der Trumpschen Zollpolitik die Wirtschaft belastet. Im kommenden Jahr könnte es dagegen wieder aufwärts gehen, insbesondere durch die geplanten staatlichen Investitionen in die Infrastruktur.
Das ist, ich muss es mit dem Wort der ja bald ehemaligen Opposition sagen, schuldenfinanziertes Wachstum. Das, was Sie nie wollten, kriegen Sie jetzt.
Wenn auf die Pläne der schwarz-roten Partner zu sprechen kommt, huscht ein Lächeln über das Gesicht von Habeck, so nach dem Motto, hättet ihr mal auf mich gehört.
Also das klingt alles sehr vertraut und insofern bin ich persönlich ganz zufrieden, dass die Ideen, die wir vorbereitet haben, jetzt, wenn auch unter anderer Farbe, wahrscheinlich umgesetzt werden.
Mehrfach wird Habeck gefragt, ob er auch eine Verantwortung für die schlechte Wirtschaftslage bei sich sehe. Ja, sagt er, verweist aber letztlich darauf, dass für seine Pläne nicht genügend Geld da gewesen sei. Indirekt geht er auf Kritik an gescheiterten Subventionsprojekten ein, indem er für mehr Mut zum Risiko wirbt.
Ein Mentalitätswechsel, auch ein politischer Mentalitätswechsel. Denn das heißt natürlich, wenn nicht alles immer gelingt, dass auch das Scheitern dann Teil der Strategie sein muss.
Seinen letzten Auftritt als Wirtschaftsminister in der Bundespressekonferenz nutzt Habeck schließlich, um auf die geopolitischen Herausforderungen zu sprechen zu kommen, ohne die Wirtschaft künftig nicht mehr gedacht werden könne.
Die Hauptlektion aus diesen Jahren ist, dass Europa sich um seine Sicherheit in all den verschiedenen Bereichen selbst kümmern muss. Deswegen ist da keine Zeit zu verlieren. Für die neue Regierung nicht, der ich auch in dieser Hinsicht viel Fortun und viel Glück wünsche.
Und seine eigene Zukunft? Zuletzt war spekuliert worden, Habeck könne schon bald sein Bundestagsmandat niederlegen. Da hält sich der ehemalige Kanzlerkandidat bedeckt und antwortet auf die Frage nach seiner Gefühlslage.
Ja, wenn Türen so gehen, gehen immer welche auf.
Hans-Joachim Viehweger aus Berlin. Die Hamburg-Wahl am Sonntag nach der Bundestagswahl bot wenig Überraschendes. SPD und Grüne, wenngleich mit Verlusten, verfügen weiter über eine Mehrheit in der Bürgerschaft. Die CDU erholte sich von ihrem Tief und bot dem regierenden Bürgermeister Tschentscher eine mindestens rechnerische Alternative zu Rot-Grün. Nach den Sondierungen entschied sich die SPD aber für Kontinuität und stieg in vertiefte Verhandlungen mit den Grünen ein. Heute Mittag wurde nun der neue Koalitionsvertrag präsentiert, inklusive der neuen Machtverteilung auf der Senatsbank. Auch dort ändert sich wenig, wie Reinhard Postelt berichtet.
Gleich 148 Seiten lang ist der Koalitionsvertrag von SPD und Grünen. Beide Seiten betonen, er führe rote und grüne Themen gleichberechtigt zusammen, wie es schon das Motto des Vertrags macht. Es addiert schlicht beide Wahlkampfslogans zu einem: Hamburg vereint mit Herz und Verstand. Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD sprach von der Fortsetzung eines in Deutschland beispiellosen Erfolgskurses in der Wirtschaft und der Bildung.
Wir wollen den Hamburgerinnen und Hamburger mit unserem Regierungsprogramm soziale, wirtschaftliche und politische Sicherheit in unsicheren Zeiten geben. Das haben wir uns vorgenommen mit der Botschaft: Hamburg vereint mit Herz und Verstand.
Wenn Partei- und Mitgliederversammlungen zustimmen, geht Rot-Grün in Hamburg in die dritte Amtszeit. Eine Kontinuität, die in Deutschlands Landesregierungen ihresgleichen sucht. Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen.
Wo andere Bundesländer auf der Stelle stehen oder im Rückschritt den neuen Heilsbringer sehen, haben wir wirklich uns vorgenommen, mit Mut und Zuversicht einem klaren Plan voranzugehen.
Die Politik bleibt auf bekanntem Gleis. Große neue Weichenstellungen zeigt der Koalitionsvertrag nicht. So hält Rot-Grün am Ziel von 10.000 neuen Wohnungen fest, will aber die Vorschriften dafür lockern. Überhaupt, ein Schwerpunkt der Regierung soll die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren werden und eine Entbürokratisierung. Gleichzeitig kündigte Bürgermeister Peter Tschentscher den Hamburgerinnen und Hamburgern weitere Straßenbaustellen an für die 25 Kilometer lange U-Bahn-Linie 5, für Glasfaserkabel und neue Fernwärme- und Wasserstoffnetze. Die Staugeplagten sollen aber eines nicht vergessen.
Keine andere Stadt in Deutschland investiert in dieser Milliardengrößenordnung in ihre Infrastruktur und damit in ihre Modernisierung, Klimafreundlichkeit und wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit.
Wie vor der Wahl angekündigt, setzte sich der SPD-Bürgermeister bei Hamburgs Bundesratspolitik durch. Die von der Bundesregierung geplanten Gesetze zu Migration und innerer Sicherheit würden im Bundesrat Hamburgs Zustimmung erhalten. Bisher hatte sich der Senat da im Bundesrat auf Wunsch der Grünen eher enthalten. Personelle Veränderungen soll es kaum geben. Alle SPD-Senatorinnen und Senatoren bleiben im Amt. Nur bei den Grünen übernimmt Katharina Fegebank ein neues Amt, weg von der Wissenschaftsbehörde, die sie 10 Jahre lang geprägt hat, hin zur Umweltbehörde. Deren offizielle Abkürzung wollte ihr noch nicht ganz über die Lippen.
Mein Herz blutet, aber es freut sich gleichermaßen sehr, denn ich werde eine spannende neue Aufgabe antreten als Senatorin der BUKEA, also der Behörde für
Umwelt, Klima, Energie.
Ja, genau, der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft.
Neue Wissenschaftssenatorin wird die bisherige Co-Landesvorsitzende der Grünen, Mariam Blumenthal. Über Hamburgs Koalitionsvertrag stimmen am Sonnabend die Sozialdemokraten ab und am Montag die Grünen. Nach 10 Jahren Rot-Grün gilt das als Formsache.
In Niedersachsen war keine Landtagswahl, trotzdem wechselt der Ministerpräsident, weil Stefan Weil den Staffelstab aus Sicht der SPD rechtzeitig vor der kommenden Wahl an Olaf Lies weitergibt. Das passiert im Mai und offen war bis heute, wer Lies als Wirtschaftsminister nachfolgt. Es ist der bisherige Fraktionschef der Sozialdemokraten im Landtag und frühere Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Und auch er muss dann an der Fraktionsspitze ersetzt werden. Dorthin rückt der Bildungspolitiker Stefan Politze. Das waren die NDR Info Themen des Tages am Donnerstag.